Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Ich habe vorhin erwähnt, dass wir uns entschlossen haben, einmal im Monat, nicht jede Woche, über Finanzen, über Opfer, über Zehnten zu sprechen. Das ist ja keine wirkliche Entschlossenheit oder Entscheidung, sondern weil das in der Tat so wichtig ist. Wir wissen, dass der Mammon der Fürst dieser Welt ist. Und wir können nicht einmal im Jahr dran denken, oh, da ist eine Gefahr, die lauert ständig. Wir haben alle jeden Tag mit Geld zu tun. Wir haben manchmal, wir machen uns Sorgen über Geld. Wir überlegen, wie wir planen können, mittelfristig, kurzfristig, langfristig, Investitionen etc. Daher ist es eigentlich viel zu wenig, wenn wir sagen, ja gut, das wissen wir, und wenn wir einmal im Jahr darüber reden, ist es gut. Und wir können auch nicht jeden Sonntag die Botschaft nur auf Geld oder auf diese wichtige auf diesen wichtigen Aspekt legen. Wir wollen schon verschiedene Bereiche des Wortes Gottes auch erfahren und gemeinsam studieren. Es wird keine Predigt sein, vielleicht eine sehr kurze. Ich habe vier Stichwörter hier für mich skizziert, möchte ich gerne mit euch das durchgehen. Einmal bei der Frage, wenn wir über den Zehnten reden, hören wir das zumindest im Bereich der Christenheit, ja, ist der Zehnte eigentlich noch für uns gültig? Wir sind Christen, wir sind keine Juden, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, wir leben im Zeitalter der Gnade. Und der zweite Punkt, wo kommt eigentlich überhaupt der Begriff der Zehnte her? Und der dritte Punkt ist, wem geben wir unseren Zehnten? Und der vierte, was passiert mit dem Zehnten? Zu dem ersten Punkt, ist der Zehnte noch für uns als Christen? Ich werde nur eine Stelle aus dem Matthäus-Evangelium zitieren. Und es gibt aber mehrere Stellen, auch im Neuen Testament, die das eigentlich auch bestätigen. Ich lese es vor und das wird uns eigentlich auch klar machen. Matthäus 5, Vers 17, Jesus sagt, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen. Es wird nicht aufgehoben. Es wird beides, Worte der Propheten und das Gesetz, bekräftigen und erfüllen. Denn da sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Wenn jemand auch nur das geringste Gebot Gottes für ungültig erklärt oder andere dazu verleitet, der wird in Gottes neuer Welt nichts bedeuten. Wer aber anderen Gottes Gebote weitersagt und sich selbst danach richtet, der wird in Gottes neuer Welt großes Ansehen haben. Und da sagt Jesus dann in Vers 20, ich warne euch, wenn ihr das Gesetz Gottes nicht besser erfüllt, das sehen wir hier, wie das bekräftigt wird, besser erfüllt als die Pharisäer und Schriftgelehrten, kommt ihr nicht in Gottes neue Welt. Also das ist ja keine alternative Option, ob man das will oder nicht, wenn ihr nicht besser erfüllt. Ich springe zu dem nächsten Punkt, wo kommt eigentlich der Zehnte her? Wir sehen das erste Mal, was in der Bibel erwähnt wird, in dem ersten Mose bei Abraham, Kapitel 14, und vorher nicht. Auch über die Schöpfungsgeschichte sehen wir auch nichts über den Zehnten. 1. Mose 14, 18, heißt es, da kommt der Engel Gottes, der König von Salem, Melchisedek, zu Abraham und sagt ihm, also er segnet ihn und sprach, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham, hieß er vorher, gab ihm den Zehnten von allem. Also wir sehen hier einen Akt. Gott hat Abraham gesegnet und als Ausdruck des Segens, das er auch weitergibt, gibt er seinen Zehnten. Das haben wir nicht im Paradies gehabt bei Adam und Eva. Sie waren im Paradies, die müssen auch niemanden segnen. Die waren auf der Ebene der Existenz Gottes. Die waren nicht in dieser gefallenen Welt. Sie waren mit Gott. Und hier öffnet Gott, wir sehen auch an verschiedenen Stellen, wie Gott den Vorhang entfernt zu uns Menschen und spricht zu uns. Wie er die Schleusen des Himmels, haben wir vor ein paar Wochen auch gesehen, auch öffnet. Wie er mit uns Kontakt aufnimmt und uns segnet, damit wir weiterkommen können. Wir haben hier einen Auftrag und deshalb empfangen wir auch den Segen und wir sollen auch den Segen weitergeben. Er möchte auch, dass wir den Zehnten deshalb geben. Er sagt auch, wir sehen hier bei, auch bevor Mose die 10 Gebote empfangen hat, bei Jakobus, bei Jakob, 1. Mose 28, das heißt auch, und vor allem, was du mir gibst, sagt Jakob zu Gott, will ich dir den Zehnten geben. Und dann später zu Mose heißt es, vor allem, was euch gegeben wird, spricht Gott zu Mose. Vor allem, von allem, was euch gegeben wird, sollt ihr dem Herrn die heilige Abgabe geben, von allem Besten, die davon gebührende heilige Gabe. Also das Beste, das Erste. Warum? Wenn wir das Erste geben, zeigen wir unser Vertrauen zu Gott. Dass wir hier sind und von ihm versorgt sind. Dass wir hier sind, um unseren Auftrag, was er uns aufgegeben hat, zu erfüllen. Der wird uns nicht verhungern lassen. Der wird mit uns sein, der wird uns führen, der wird uns leiten. Aber auch ein Ausdruck unserer Treue und ein Ausdruck unseres Gehorsams. Gott braucht das nicht. Er macht die Himmelsschleuse auf und segnet uns. Er lässt uns nicht hier verderben. Er zeigt sich uns. Wir brauchen ihn. Und wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, da haben wir Gott in uns. Und durch unseren Geist können wir mit ihm kommunizieren. Unsere Seele kann das nicht. Deshalb spricht die Welt immer von Leib und Seele. Und wenn sie über geistige Themen sprechen, meinen sie immer die seelischen. Diese Dimension, die geistliche Dimension, die können wir Menschen sowieso nicht begreifen. Deshalb heißt es auch, Glaube kann man das nicht mit dem Verstand ausüben. Das ist eine Gnade Gottes, von Gott an uns Menschen. Der dritte Punkt ist, wem geben wir den Zehnten? Wenn wir wissen, wenn wir sagen, wir geben das Gott, dann müssen wir auch dran denken immer wieder. Also wir haben gesehen, Gott hat gesagt, du sollst mir den Zehnten weihen, mir den Zehnten geben. Und wir sollen immer dran denken, wir geben das Gott. Es passiert sehr schnell, wenn wir einen Dauerauftrag haben zum ersten oder letzten des Monats und überweisen wir unsere Zehnten auf ein Konto bei der Bank XY, dass wir denken, ja, das geht an eine Gemeinde oder geht an Gemeindestück im Verein und so weiter. Das ist seelisch gedacht, richtig, was wir richtig mit unserem Verstand begreifen. Aber wir sollen immer dran denken, wir geben das Gott und nicht Menschen. Und das letzte Wort, dass wir auch dran denken, was passiert mit dem Zehnten? Wenn wir das Gott geben, können wir auch nicht mit unserem Verstand begreifen, was mit dem Zehnten passiert. Das ist im Geistlichen. Was mit dem Zehnten passiert, nach unserem Verstand, werden wir nach dem Finanzbericht sehen. wird uns Reinhold auch wunderbare Diagramme zeigen, wie das alles wunderschön und sauber aufgelistet, was da an Spenden reingekommen sind und was damit passiert und was eigentlich vorgesehen ist, etc. Aber das ist, was wir mit unserem Verstand begreifen können. Aber wenn wir das Gott geben, Gott ist kein Mensch, wie wir. Gott ist allmächtig und er wohnt in seinen himmlischen Rängen. Und wir sind in diese himmlischen Ränge versetzt durch den Heiligen Geist. Aber wir können alles nicht begreifen. Wir sehen jetzt nur ein Stückwerk. Wir können nur erahnen im Glauben, was mit dem Zehnten passiert. Das heißt, 30, 60 und 100-fältig wird sein. Können wir nur erahnen, was da alles damit passiert. Aber so genau wissen wir nicht. Aber im Glauben wissen wir, dass ein Riesensegen das auslöst in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren und ausdrucksweise auch in der sichtbaren Welt. Da möchte ich hier einfach mal das Wort an Reinhold weitergeben, dass er uns zeigt, was mit dem Zehnten nach unserem Verstand passiert. Dankeschön.
Ich lese zunächst aus Sprüche 2, Vers 1. Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Ratschläge. Meine Tochter genauso, gell? Wenn hier nur von Sohn die Rede ist, du bist auch gemeint. Mein Sohn, höre auf mich und befolge meine Ratschläge. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte auf sie und werde klug. Ringe um Verstand und Urteilskraft, suche danach voller Eifer wie nach einem wertvollen Schatz. Es gilt, einen Schatz zu heben. Du wirst es heute Vormittag erleben. Es gilt, einen Schatz zu heben, einen unausforschlichen Reichtum zu heben, ein Geheimnis zu entdecken. Möchtest du ein Geheimnis entdecken? Ja, wir werden es entdecken. Dann wirst du Gott immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Er allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Aufrichtigen Menschen verleiht er Glück. Er hilft allen, die offen und ehrlich sind. Wer andere gerecht behandelt und Gott verehrt, steht unter seinem Schutz. Sehen wir den Zusammenhang? Wer andere gerecht behandelt, und Klammer auf, damit Klammer zu, Gott verehrt. Wenn du andere gerecht behandelst, verehrst du Gott. Weil Gott hat uns ja, das ist das Schöne, Gott hat uns versöhnt mit ihm und er möchte uns versöhnen untereinander. Wir sind mit Gott versöhnt und es ist wichtig, dass du das weißt. Du bist mit Gott versöhnt, du hast Frieden mit Gott. Und jetzt bist du und ich in der Lage, dieses Geheimnis Gottes zu entschlüsseln. Diesen göttlichen DNA zu entschlüsseln. Und Gott möchte uns segnen in einem Maße. Und er sagt hier dann im Sprüche 3, Vers 13, glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er ist reicher als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die größten Schätze und die schönsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Wer weise ist, wird lange leben und Reichtum und Ansehen erwerben. Frage, wer möchte lange leben und Reichtum und Ansehen erwerben? Das ist für nichts Unanständiges, Gott sagt uns das. Also, was ist die Voraussetzung, um lange zu leben und Reichtum und Einsicht zu erwerben? Gescheit werden. Ja, die Weisheit schenkt Glück und Sicherheit. Sie allein gibt ein erfülltes Leben. Und wer an ihr festhält, ist glücklich. Ich möchte über das Geheimnis Gottes reden. Ich möchte dich ermutigen, dieses Geheimnis Gottes zu entdecken. Warum ist es ein Geheimnis? Warum ist es ein Geheimnis? Weil wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes vernimmt. Es ist ihm eine Torheit. Unser natürlicher Mensch, unser Verstand, unsere Vernunft, unsere Seele kann geistliche Dinge nicht erfassen. Es muss geistlich erfasst werden. Wir können geistliche Dinge nicht erfassen. Und Adnan hat vorhin einen wichtigen Satz geprägt. Er sagt, geistliche Dinge können wir nur im Glauben erfassen. Und tatsächlich, es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen Die Substanz des Wortes muss in uns Glauben bewirken. Gott hat jedem bei der neuen Geburt ein Maß des Glaubens zugeteilt. Du hast es aus Gnade von Gott geschenkt bekommen, ein Maß des Glaubens. Und es kann immer mehr wachsen und mehr wachsen und mehr wachsen und mehr wachsen. Dein Glaube kann wachsen, indem du die Nahrung für deinen Geist aufnimmst. Und es ist das Wort Gottes, es ist Geist und Leben. Johannes 6,63, es ist Geist und Leben, das Wort Gottes. Und bitte nimm dir die Zeit, nimm Nahrung auf für deinen Geist. Weil er braucht diese Kraft, um das Fleisch, die Seele wirklich nach Gottes Richtung auszurichten. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem wiedergeborenen, neu geschaffenen Geist, um unsere Selbstsucht unterzuordnen. Das ist wichtig, weil das führt nur zu Egoismus. Die Single-Haushalte in Deutschland sind der beste Beweis. Da gibt es verschiedene Versuche. Ich kann mich erinnern an den Versuch, angeblich der Staufenkaiser Friedrich II., 1100 noch was bis 1200 noch was hat er gelebt. Und er hat gesagt, wir wollen die Ursprache des Menschen erforschen. Und dann haben die Babys genommen und haben sie nur gefüttert und gepflegt, aber kein Wort mit ihnen gesprochen und auch nicht gehätschelt, geliebt und gedrückt und geküsst und gar nichts. Und sie sind alle gestorben, alle. Es gibt einen neueren Versuch aus unserer Zeit, wo dann jedes dritte Baby gestorben ist und der Rest war geistig behindert, psychisch behindert. Wie grausam. Der Mensch kann ohne Liebe nicht leben. Und wenn wir uns vorstellen, es gibt Himmel und Hölle. Und wenn wir uns vorstellen, ja, so schlimm ist die Hölle nicht. Eine Frau hat mir gesagt, ja, sie eigentlich möchte gar nicht in den Himmel kommen, in die Hölle. Ja, wieso in die Hölle? Ja, aber meine Mama, die ist gestorben und ich liebe sie so und die ist bestimmt nicht in den Himmel gekommen, die ist in die Hölle gekommen. Und damit ich sie wiedersehen kann, gehe ich lieber in die Hölle, dann habe ich meine Mama. In der Hölle wird keine Familienzusammenführung sein, das kann ich dir garantieren. Und Hölle hat mit dieser Welt nichts zu tun, weil in dieser Welt ist ja Gott präsent, weil du präsent bist. In dieser Welt ist Gott präsent, ist die Liebe Gottes präsent, weil du und ich da sind. Ohne Gott gibt es keine Liebe. Und in der Hölle, die Hölle ist nicht von dieser Welt, gell? So wie der Himmel nicht von dieser Welt ist. Die Hölle ist ein Ort, der hat mit dieser Welt nichts zu tun. Da ist tiefste Finsternis, da ist keine Liebe, da ist nur Heulen und Zähneklappen. Auf ewig und immer, auf ewig und immer. Und ich kann dir nur raten, denk nicht über sowas nach, weil du wirst auch deine Mutter nicht finden in der Hölle. Weil da wird keine Liebe mehr sein, man wird sich nur noch hassen. Wo Gott nicht ist, ist keine Liebe. Und wo keine Liebe ist, ist nur noch Hass. Finsternis, Hass, Dunkelheit, Tod. Also Gott ist die Liebe. Gott hat ja nicht Liebe, Gott ist die Liebe. Und Johannes sagt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 11, habt Liebe untereinander. Verstehen wir, die Menschen werden wir ja nicht erreichen. Wir sind von Gott in Grafing gesetzt. Nächsten Sonntag hören wir mehr davon. Aber wir werden diese Welt nicht erreichen, weil wir die optimale Theologie haben. Weißt du, warum wir die Welt erreichen werden? Weißt du, warum? Weil wir einander lieben. Und das Allerwichtigste ist nicht die totale Theologie, die noch optimalere Theologie. Der Schlüssel ist die Liebe untereinander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und das ist das erste Gebot, das von Anfang an war, sagt der Johannes, und er ist immer ganz einfach, dass ihr einander liebt. Das ist schnell gesagt, aber wie schwer getan. Gesagt ist das schon. Also, und wir müssen kapitulieren. Merkst du, was ich ganz gar nicht schnell genug rausbringe? Weil es brennt mir so auf dem Herzen. Die Liebe ist der Schlüssel zum Herzen der Menschen, nicht unser Wissen. Nehmen wir das ganz tief in unseren Geist auf. Die Liebe, die Liebe, die Liebe. Und was Gott möchte, dass wir die Menschen lieben. Dass du dich selbst liebst, dass du deinen Nächsten liebst und den anderen. So wie du Gott liebst. So, wir wollen ja das Geheimnis Gottes entdecken. In Kolosser 1,25 heißt es, ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Es gibt ein Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Wir werden nachher lesen, es war in Gott verborgen. In Gott war es kein Geheimnis, ist ja klar. Aber in Gott war es verborgen. Und was ist die Hoffnung der Herrlichkeit für dich und für mich? Darf ich mal fragen? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und verstehen wir, dass Christus Gott ist? Verstehen wir das? Verstehen wir, dass in ihm die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt? Darf ich mal fragen, wer sagt, ja, Christus ist in mir? Wer sagt, nein, ich weiß es nicht? Wer sagt, ich habe keine Meinung? Christus ist Gott. Ich gebe dir das als Hausaufgabe bis nächsten Sonntag. Suche die Stellen, wo es heißt, dass Christus Gott ist. Finde die Stelle, wo in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Elohim gibt es nur im Hebräischen, ist für uns im Deutschen kein Begriff, auch im Englischen nicht. Elohim gibt es nur im Hebräischen, ist sowohl singulär als auch plural. Elohim bedeutet Einheit, eins und doch dreifältig, doch vielfältig. Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Elohim ist ein Geheimnis, das sprengt unseren Verstand. Wie kann etwas eins sein und doch dreifältig? Aber so ist es. So ist es. Wir haben nicht einmal ein Wort dafür. Es gibt ein Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart wird. Aber es wird noch schöner. Es wird noch schöner. Bist du ein Heiliger? Der Adnan ist ganz wichtig. Die Heiligung hat zwei Richtungen. Einmal die Heiligung in unserem Geist bei der Neugeburt und dann die Heiligung unserer Seele, indem wir einen geistlichen Lebensstil entwickeln. Indem wir im Geist wandeln, nicht im Fleisch. Da wirst du dann vom Adnan noch ein bisschen was hören bei unserem Rückblick und Ausblick. Merkst du was, der Frank, der ist barmherzig, der hat dir das, die Hausaufgabe erspart. Nur das erste Zehntel. Ja. Der Heilige Geist, der wohnt in dir und in mir und er hat immer eine Absicht. Der Heilige Geist hat immer eine Absicht. Ich habe es gemerkt bei dem, was der Adnan vorhin gesagt hat. Und merkst, du wirst es auch merken. So, ihnen, nämlich seinen Heiligen, bist du ein Heiliger? Wer ist kein Heiliger?
Wer ist ein Scheinheiliger?
Du bist ein Heiliger, weil du bist in Christus geheiligt. Weißt du was? In Christus hat Gott mit dir und mit mir Frieden gemacht. In Christus hast du Frieden mit Gott. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Leider muss ich sagen, dieses Geheimnis und alles das, was wir jetzt besprechen, die Welt weiß es sowieso nicht, der natürliche Mensch vernimmt nichts von diesem Geheimnis. Darum ist es ja ein Geheimnis vom Geist Gottes. Aber leider, viele, viele Christen haben das Geheimnis auch noch nicht entdeckt. Leider viele Christen noch nicht. Ihnen, den Heiligen nämlich, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Du musst dir ganz sicher sein, dass Christus in dir lebt. Wie kann das sein, dass Christus in dir lebt, wo er doch zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt? Wie kann das sein, dass Christus in dir lebt? Durch seinen Geist. Verstehen wir, Jesus Christus hat sich, das lesen wir im Kolosser, hat sich vollkommen seiner göttlichen Majestät entäußert und ist als Mensch von Menschen geboren worden in einem Stall. Jesus Christus hat zwar nicht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes gelebt, weil er war vom Heiligen Geist gezeugt, nicht unter der Erbsünde. Aber er hat nicht als Gott gedient. Er hat als Mensch gedient und war genau wie du und ich vom Heiligen Geist abhängig. Das ist das Geheimnis, weil sonst könnten wir uns nicht identifizieren mit Jesus. Wenn er als Gott hier auf der Erde gewesen wäre, könnten wir uns nicht mit ihm identifizieren. Aber er war genauso von Gott abhängig. Er sagt, ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Ich sage nichts, was ich den Vater nicht reden höre. Alles, was er getan hat, hat Gott durch den Heiligen Geist in und durch Christus getan. Verstehen wir? Was heißt eigentlich Christus? Was heißt eigentlich Christus? Martina, sehr gut, der Gesalbte. Es ist nämlich im Griechischen das gleiche Wort wie im Hebräischen Messias. Und es heißt der Gesalbte. Der Gesalbte. Frage: Wozu wurden im Alten Testament die Könige gesalbt, die Priester gesalbt, der hohe Priester gesalbt? Wozu? Zu einem Dienst. Zu einem Dienst. Verstehen wir, dass dieses Geheimnis bedeutet doch viel mehr, als dass wir erlöst und errettet sind und in den Himmel kommen. Warum wäre denn der Gesalbte in uns? Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat. Warum ist denn der Gesalbte in dir und in mir? Doch nicht deswegen, damit du endlich in den Himmel kommst. Nein, für den Dienst, verstehst du? Für den Dienst. Was ist der Dienst? Wir haben ja, wir reden ja ständig hier über den fünffältigen Dienst, nicht über den einfältigen. Über den fünffältigen. Wozu? Um die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Und was ist dieser Dienst? Der Dienst der Versöhnung. Dass du die Menschen mit Gott versöhnst und untereinander versöhnst. Weil wir haben seit über 70 Jahren offiziell keinen Krieg, aber der findet in den Häusern statt. Da ist der Krieg. Und er möchte durch dich und durch mich seine Liebe in diese Welt bringen. Diese Welt, du brauchst nur mal die ganzen Lieder hören und die ganzen Schlager hören. Diese Welt sehnt sich nach Liebe. Die sehnt sich nach Liebe und die versteht nicht die Liebe, weil es ein Geheimnis ist. Weil diese Liebe Gottes ist ein Geheimnis. Ich gehe ein bisschen näher ran, dann ist es mit drauf.
Also Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir dran denken. Die Hoffnung verbindet sich eigentlich schon ein bisschen mit Sehnsucht. Ich hoffe. Sehnsucht. Und wir denken an Paulus, wie er sagt, ich sehne mich danach, hier abzuschalten. Also Christus in uns weckt diese Hoffnung nach der Herrlichkeit Gottes, die wir nur im Glauben erahnen können. Und das ist auch wichtig, dass wir auch diese Hoffnung und diese Sehnsucht auch in uns entwickeln. Wir sind keine Feiglinge, die jetzt hier abhauen wollen, aber diese Sehnsucht zu tragen, ist auch sehr wichtig. Das ist nicht umsonst so prägnant, neben Christus in euch auch drin ist. Neben natürlich Christus, der Gesalbte für den Dienst, aber auch die Hoffnung der Herrlichkeit.
Amen, danke. Es gibt allerdings, weißt du was, jedes echte Ziel kostet was, hat einen Preis. Hat einen Preis und Jesus sagt uns diesen Preis. In Lukas 14, 26, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als alles andere in seinem Leben. Wichtiger als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja, wichtiger als das Leben selbst. Also es hat einen Preis. Das ist Lukas 14, 26. Aber jetzt ist die Frage, Halleluja, jetzt habe ich, hab ich die Lizenz, um meine Frau in die Wüste zu schicken. Gell? Das hast du nicht. Das hast du nicht, was hier Jesus sagt. Seine Frau, ja. Er möchte, Jesus möchte, dass du sagst, Jesus, zwischen dir und mir steht gar nichts. Dich stelle ich an erster Stelle und ich bringe dir auch meine Frau. Und dann sagt der Herr, okay, das ist die Frau, die ich dir gegeben habe. Und jetzt bist du in der Lage, mit meiner Liebe diese Frau um meinetwillen zu lieben. Verstehen wir das Geheimnis hier? Das ist auch ein Geheimnis. Gott möchte nicht, dass du jetzt deine Frau verlässt oder deinen Mann verlässt. Er sagt, wenn sie nicht wichtiger für dich ist als ich, werde ich dir meine Liebe in dein Herz geben und dann kannst du mit meiner Liebe deine Frau lieben. Und das ist eine ganz andere Qualität von Liebe. Hör dir nochmal an die Frucht des Geistes aus den letzten Wochen bei uns. Römer 8, 32, er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat Jesus Christus, Gott hat sich sozusagen in Christus für uns selbst hingegeben, auf dass wir dieses Geheimnis entdecken, auf dass wir diesen Reichtum für uns schürfen, diese Nuggets wirklich finden. Aber es kostet einen Preis. Du musst schürfen, du musst graben. Gott hat es nicht so an die Oberfläche, dann wäre es nichts wert. Es kostet uns was. Fleiß, schürfen, graben im Wort Gottes, Gemeinschaft mit Gott haben, sein Wort studieren, wirklich studieren. Und wenn du jetzt sagst, ja, wie das ist alles sehr theoretisch, wie wirkt sich denn das in der Praxis aus? Ich möchte dir aus ganz jüngster Erfahrung Folgendes sagen. Angenommen, du hast eine Beziehung, vielleicht sogar eine Freundschaft mit jemandem begonnen, vielleicht sogar bist du eine junge Frau und du hast jemanden kennengelernt und bist jetzt der Meinung, ja, das wird jetzt der Bund fürs Leben. Und es geht über Monate und Monate und du gibst alles hin als junge Frau und dann sagt er eines Tages, du, ich habe den Eindruck, ich liebe dich nicht wirklich, lass uns Freunde bleiben. So, und jetzt kommt es darauf an, was ist jetzt in dir? Weil eines ist klar, deine verletzten Gefühle als junge Frau, als junger Mann, die wollen jetzt zurückschlagen. Und jetzt ist die Frage, was macht dir mehr Freude? Und man sagt so, irgendwann einmal wird ihm Gott zeigen, dass ich doch die beste Lösung für ihn gewesen wäre. Und wenn er jetzt mit heraushängender Zunge herhechelt, dann haue ich am Pflock durch seine Zunge in den Boden rein. Macht es dir Freude? Oder sagst du, mir macht viel mehr Freude? Ich sage, Vater, vergib ihm. Er weiß nicht, was er tut. Ich bete für ihn, weil ich habe verstanden, dass eigentlich der Fürst der Finsternis diese arme Seele nur benutzt hat, mich tief zu verletzen. Was macht dir mehr Freude? Verstehst du? Das Letztere, das ist Freude in deinem Geist. Das andere ist Freude in deiner Seele. Das ist deine alte Natur, die will Rache. Rache. Je nachdem, was dir Freude bereitet, merkst du, wie geistlich bist du schon oder wie seelisch bist du noch? Wie verhaftet bist du noch? Oder jemand hat dich beleidigt. Und was wünschst du dem jetzt? Verstehen wir kämpfen doch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächtige und Gewaltige, gegen die Herrscher der Finsternis, die dort ihr Unwesen treiben. Und der Teufel versucht immer, er kann ja nicht in der Nacht an dein Bett kommen und dich würgen. Er wird deinen Nachbarn motivieren, dich zu würgen. Er braucht einen Nachbarn. Er kann dich selber nicht würgen. Aber verstehen wir, dass immer er der wahre Hintergrund ist und nicht diese arme Seele, die er benutzt hat. Bet für diese arme Seele. Das ist auch ein Geheimnis. Kolosser 2,2. Und jetzt wird es richtig komplex. Jetzt sage ich dir, jetzt wird es richtig komplex. Jetzt brauchen wir den Heiligen Geist, weil wir sehen, wie schwer sich der Paulus tut, dieses, was er im Herzen hat, in seinem Geist, mit seiner Sprache auszudrücken. Er sagt hier im Kolosser 2,2, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Ich meine, zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses. Muss ich jetzt Griechisch studieren, damit ich das noch begreife, oder was? Lass uns das dann auseinander nehmen und schauen, was da gemeint ist. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Hilfe! Oder geht es dir auch so? Hilfe! Hilfe! Was meint er jetzt da? Das ist zu komplex, ich verarbeite es nicht mehr. Tatsächlich muss das auch geistlich auseinandergenommen werden. Also, dass ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe. Das heißt, die Liebe soll unsere Herzen trösten und vereinigen. In Liebe sind wir verbunden. In der Liebe Gottes bist du mir Bruder und Schwester und ich dir. Und in der Liebe Gottes werden wir auch die Ewigkeit miteinander verbringen. Also wenn du sagst, Reinhold, aber deine Nase gefällt mir nicht, lerne sie schätzen, weil du wirst sie in der Ewigkeit anschauen. Damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Jetzt müssen wir sagen, was ist denn Gewissheit? Wie unterscheidet sich denn Gewissheit von Wissen? zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Also wir brauchen eine Zunahme an Gewissheit zum Verständnis, dass wir das Geheimnis Gottes erkennen. Ist es jetzt klar? Und das kann uns nur der Heilige Geist schenken. Unser Verstand kann es nicht fassen, weil der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Es muss geistlich bewertet werden. Das ist Christus. Das größte Geschenk, was uns je Gott machen hat können, ist Christus. Es gibt keinen größeren Reichtum als in Christus. Es gibt kein größeres Geheimnis. Und wir werden nachher gleich sehen, er spricht dann im Epheser 3 über unausforschlichen Reichtum. Wir können Christus in der ganzen Ewigkeit nicht ausforschen, so komplex ist er. Und seit vorgestern weiß ich, jetzt verstehe ich, wie das geht, dass der Philippus bei der Steinigung, Stephanus bei der Steinigung, plötzlich den Himmel offen sieht. Weil, stell dir mal vor, es gibt den Begriff der Dimension und des Ereignishorizontes. Stell dir mal vor, wir wären jetzt nicht dreidimensionale Wesen, sondern nur zweidimensionale Wesen. Was ist die zweite Dimension? Eine Linie und noch eine Linie. Das ergibt eine Fläche. Okay? Das ist die zweite Dimension. Und wenn du jetzt und ich, wenn wir zweidimensionale Wesen wären, wir kennen ja die dritte Dimension noch, die Höhe. Ja? Wir kennen die Länge, die Breite und die Höhe. Und dann ist für uns Ende. Wir können in einer weiteren Dimension nicht denken. Da explodiert unser Verstand, das geht nicht. Aber Gott lebt in einer höheren Dimension, in der vierten Dimension, vielleicht in der fünften, weiß ich nicht, aber jedenfalls höher als die dritte Dimension. Und ich habe da einen Professor Werner Gitt über YouTube genießen dürfen und er hat uns das erklärt, dass unser Verstand das versteht. Das ist interessant, tu mal googeln, Werner Gitt, Professor Werner Gitt auf YouTube und schau dir das mal an. Und das ist dermaßen griffig erklärt, wo er sagt, schau mal her, das ist so, wenn ich in der dritten Dimension bin und da unten sind zweidimensionale Wesen, dann sehe ich alles. Ich bin komplett um die herum. Die sehen mich nicht, weil die können die dritte Dimension nicht schauen. Weil die kennen keinen Zehntel Millimeter Höhe. Die kennen nur Länge und Breite. Und Gott lebt in einer anderen Dimension. Und wir können ihn nicht erfassen. Manches Mal erlaubt uns Gott, wie beim Stephanus, dass er dann Christus sieht. Und er, der Gitt, sagt dann, und bestimmt hat auch Gott ihm geholfen, dass er keine Schmerzen hat. Weil Gott kann das ausschalten. Er hat die Steine nicht gespürt. Und darum kann er sagen, ich sehe den Herrn stehen zur Rechten Gottes. Herr, vergib ihnen, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. Das ist übermenschlich, verstehen wir, aber das kann Gott in uns und durch uns machen. Und wenn heute von der IS Kinder, weil sie Jesus nicht abschwören, geköpft werden, dann bin ich ganz sicher, dass die überhaupt nichts spüren und sofort beim Herrn sind. Wir müssen nicht Angst haben. Ich glaube, dass in der Stunde gibt dir und mir Gott diese Kraft. Und darum spricht die Bibel, und das ist faszinierend, von der Länge, Breite, Höhe und Tiefe von Christus. Die vierte Dimension, die wir nicht erfassen können. Also die Bibel ist faszinierend. Das alles, was da damals geschrieben ist, was die nicht verstehen haben können, aber der Heilige Geist durch die uns geoffenbart hat. Das sind auch Geheimnisse. Ein Geheimnis, ich habe dann in Wikipedia nachgeschaut, was ist ein Geheimnis, wie wird ein Geheimnis definiert? Ein Geheimnis ist eine meist sensible Information, die einem oder mehreren Eigentümern zugeordnet ist. Es soll einer fremden Personengruppe, für die es von Interesse ist oder sein könnte, nicht bekannt oder einsehbar sein. Die entsprechende Information wird häufig absichtlich in einem kleinen Kreis Eingeweihter gehalten. Sie kann durch äußere Umstände auch vollkommen verloren gehen. Gesundheit. Verstehen wir, dass Christus in uns ist dieses Geheimnis. Christus in uns und sein Geist in uns schlüsseln uns dieses Geheimnis auf. Und es ist allen, die den Geist Gottes nicht haben, eine Torheit. Sie verstehen es nicht, sie sehen es nicht, sie verstehen es nicht. Es ist dir und mir vorbehalten. Und jetzt ist es ja nicht so, dass Gott sagt, ja, jetzt halt es unter der Decke und sag es nur ganz einer geistlichen Elite. Nein, er möchte, dass es die ganze Welt erfährt, aber sie kann es nicht erfassen, es sei denn, der Geist Gottes erlaubt es ihnen. Es muss geistlich beurteilt werden, auch für uns, es muss im Glauben erfasst werden. Wir können es im Natürlichen nicht erfassen. Unser Verstand ist nicht in der Lage, es ist uns eine Torheit. So, das ist also, was Wikipedia sagt, eine sensible Information, die einem oder mehreren Eigentümern zugeordnet ist. Und das ist der Gemeinde Jesu Christi vorbehalten, dir und mir, dieses Geheimnis. Und es soll, was noch oben drauf gesetzt wird, durch uns schwache Menschen soll es jetzt der geistlichen Dimension und der sichtbaren Welt geoffenbart werden, dieses Geheimnis. Wie? Durch uns, wenn ich uns anschaue, durch uns? Wie sollen wir sowas? Ja, aber wir machen es nicht wirklich, sondern Gottes Geist durch dich und durch mich. Er macht es. Es muss geistlich beurteilt werden. Und darum können wir niemanden mit unserem Verstand ins Himmelreich hinein argumentieren, sondern es muss im Geist erfasst werden. Es ist eine geistliche Sache. Reichtum nach Wikipedia, was ist Reichtum? Ist ein Überfluss an geistigen oder gegenständlichen Werten. Ja, die Welt kennt natürlich die nächste Dimension geistlich nicht. Weil wie der Adnan vorhin gesagt hat, seelisch bedeutet ja Körper und Seele. Fleischlich bedeutet Körper und Seele. Und darum spricht die Welt auch nur oder auch die Wissenschaft von zwei Dimensionen. Ja, Leib und Seele. War dein Ausdruck vorhin, Leib und Seele. Aber darum sagt auch Wikipedia, Überfluss an Geistigen, aber geistig ist Verstand, verstehen wir? Geistlich ist der Geist, ist vom Geist Gottes. Das ist noch eine andere Dimension. Die Welt versteht es aber nicht, verstehen wir? Weil die sind hier nur zweidimensional. Das wäre das Gleiche, dass ein zweidimensionales Wesen jemanden erkennt, der in der dritten Dimension einen Meter über ihm ist. Und tatsächlich hat dieser Professor Gitt in der Darstellung gesagt, angenommen, du hättest eine Fläche, zweidimensional, Länge und Breite Fläche. Und die wäre 1 Million Kilometer, wären zwei Wesen auseinander. Und er könnte mit einem Düsenauto seinen Freund besuchen. Aber ein Tausendstel Millimeter drunter ist noch mehr eine zweite Fläche. Und die kann er nicht sehen, die kann er nicht bereisen und gar nichts. Nur ein Tausendstel Millimeter. Und so ist es Gott und darum heißt es, er ist in uns, er ist über uns, er ist um uns, er ist unter uns, weil Gott in der nächsten Dimension ist und er ist um uns herum. Und darum kann Gott alles sehen und alles erkennen, obwohl wir ihn nicht sehen, es sei denn, macht einmal Ausnahme. Gewissheit, sagt Wikipedia, habe ich euch auch nochmal rausgesucht, was ist Gewissheit, wie definiert die Intelligenz, Gewissheit. Gewissheit ist die Überzeugung einer Person im Gegensatz zum Wissen. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Verstehen wir, dass nicht die perfekte Theologie diese Welt erreicht, sondern nur die Liebe. Nur die Liebe. Wenn es uns nicht gelingt, so weit im Geist zu wachsen, dass Gottes Liebe durch uns fließen kann, wie Ströme lebendigen Wassers, wie wir es vorhin gelesen haben, der Geist, dann werden wir diese Welt nicht erreichen. Gott ist Liebe und er will mit dieser Liebe die Herzen erreichen. Unsere Vernunft wird es nie. Erkenntnis bläht auf. Und wir können uns jetzt bemühen, dass wir die perfekte Theologie haben, aber damit erreichen wir gar nichts. Gar nichts. Ewiges Diskutieren nur. Wenn die Liebe Gottes das Herz nicht erreicht, dann ist alles umsonst. Ist alles umsonst. Und jetzt kommt was der Oberhammer ist, finde ich. Paulus, ihm gelingt es jetzt in Epheser 3,8, was eigentlich die Parallelstelle zu Kolosser 2,2 ist, gelingt es ihm wieder nicht, das so aufzuschlüsseln, dass unser Verstand es begreifen kann. Lies mal mit mir. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Merken wir Mammutsätze, wo du sagst, jetzt explodiert mein Verstand, was meint er denn? Ja. Was meint er? Ich kann es nicht mehr fassen. Aber merken wir, er ist nicht in der Lage, das so mit seinem Verstand in menschlichen Worten auszudrücken, dass wir es mit unserem Verstand ergreifen können. Es muss im Glauben geistlich erfasst werden. Was hier drin steht, ist Folgendes. Er sagt, ich bin der Allergeringste von allen Heiligen. Warum? Er war nicht mit Jesus unterwegs, wie die anderen Jünger, 3 Jahre. Und er hat sogar die Gemeinde Jesu Christi verfolgt und war dabei, wo der Stephanus gesteinigt worden ist und hat die Kleider bewacht, derer, die den Stephanus gesteinigt haben. Und darum sagt er, ich bin der Allergeringste, weil ich habe gegen den Herrn gearbeitet und habe seine Jünger verfolgt, ins Gefängnis geschmissen, getötet. Mir, sagt er, ist diese Gnade gegeben. Gnade, wissen wir, ist unverdiente Gunst, wir können es nicht verdienen. Den Nationen, also den Völkern dieser Welt, den unausforschlichen Reichtum des Christus. In Christus ist der ganze Reichtum Gottes vereinigt. Er ist unausforschlich, haben wir schon besprochen. Zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei. Gott hat uns sein Geheimnis anvertraut und wir verwalten es in dem Sinne, dass wir es dem verkündigen, wo der Heilige Geist uns erlaubt und uns Raum schafft. Die Verwaltung des Geheimnisses hat Gott dir und mir anvertraut. Die Verwaltung dieses Geheimnisses, Christus in uns. Und er ist der größte Reichtum, den Gott überhaupt hergeben kann. Und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war. Es ist verborgen. Dieser Welt ist es verborgen. Sie erkennen es nicht. Und es mag sein, dass wir manches Mal so als ein bisschen komische Leute dastehen, die an der Wirklichkeit des Lebens vorbeigehen, die begreifen nicht, welchen Reichtum wir in uns tragen. Welchen Reichtum. Und dieses Leben ist nur ein Hauch und ist die Vorbereitung für die Ewigkeit. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen. Und immer wieder, du wirst es von mir immer wieder hören, solange du bereit bist, mir zuzuhören, werde ich dir das immer wieder sagen. Dein jetziges Leben, mein Leben, hat nur einen Sinn. Die Ewigkeit vorzubereiten. Wie treu bin ich? Welches Wachstum habe ich? Wie kann Jesus mir vertrauen? Verstehen wir diese Geschichte mit den Talenten? Denkst du dran an die Geschichte, wo Jesus den Knechten Talente gegeben hat? Und dem einen 5, dem anderen 3, dem anderen 1. Und im Lukas-Evangelium ist diese Geschichte auch dargestellt. Und dort sagt er nicht nur, du guter und treuer Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude, sondern er sagt, du warst über wenigem treu. Ich werde dich über 5 Städte setzen, über 3 Städte setzen. Und ihn werft hinaus in die Finsternis. Er hat sein Talent vergraben. Verstehen wir, wenn Christus der Gesalbte in dir ist und du vergräbst es und du wartest nur, bis Jesus dich holt oder in den Himmel kommt, pass auf. Wir sind sehr intensiv dran zu sagen, kann ein Christ sein Heil verlieren. Das sind Fässer, die du aufmachst mit solchen Themen. Ganze Fässer, die du aufmachst. Aber ich sage dir, lies deine Bibel nochmal neu unter diesem Aspekt. Ja, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden und ins Feuer werfen. Es geht nicht darum, dass du in den Himmel kommst. Gott hat viel, viel mehr vor mit dir und mit mir. Es geht darum, dass der Gesalbte in uns ist. Und die Salbung ist nur für eine Sache, für den Dienst. Du hast einen Dienst, du hast einen Auftrag. Und darum sind wir beieinander. Und welchen Auftrag der Herr uns aufs Herz gelegt hat, ja, komm nächsten Sonntag. Du wirst es hautnah erfahren. Damit jetzt, und jetzt überlegt einmal, in der unsichtbaren Welt, den Gewalten und Mächten, er meint die unsichtbare Welt, die Fürstentümer und auch den Engeln, auch die Engel erfahren durch uns, durch dich und mich, durch die Gemeinde, das Geheimnis Gottes. Kannst du dir das vorstellen? Weißt du was? Ein Engel hat 185.000 Feinde. Du kannst in der Chronik lesen. Ein Engel in einer Nacht 185.000 Feinde von Israel getötet. Ein Engel. Und wir werden Engel richten. Du und ich, wir werden Engel richten. Mach dir das einmal bewusst. Wir werden Engel richten. den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, durch die Gemeinde, das heißt durch dich und mich, wird dieses Geheimnis selbst den unsichtbaren Mächten der Finsternis und des Lichtes verkündigt. Dieses Geheimnis offenbart Gott durch dich und mich. Warum? Weil der gesalbte Christus in dir ist. Weil er ist das ganze Geheimnis Gottes und in ihm schließt sich dieses ganze Geheimnis auf. In der Himmelswelt durch die Gemeinde. Schau mal, welchen Auftrag haben wir?
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.